NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs, auch heute am Sonntag wieder eine knappe halbe Stunde eher als sonst und mit diesen Themen. Die schwierigste Zeit in der Corona-Krise steht Deutschland noch bevor. Das glaubt Kanzleramtsminister Helge Braun. New York braucht viel Unterstützung im Kampf gegen die Corona-Epidemie. Darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen darauf, wie Ausgangssperren und Kontaktverbote in den Bundesländern und in einzelnen EU-Staaten aussehen und eingehalten werden. In Corona-Zeiten, da sind sich Regierung und Opposition ungewöhnlich einig. Nicht immer, aber relativ oft. Zum Beispiel in dem Punkt, dass die Pflegefachkräfte nun endlich mal eine Dankesprämie verdient haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist schon mal vorgeprescht und hat einen bayerischen Bonus angekündigt. Denn von einer Entspannung an der Virusfront kann keine Rede sein. Das sagt heute Kanzleramtsminister Helge Braun. Eine Zusammenfassung aus Berlin von Kai Küstner.
Beklatscht werden sie bereits. In ganz Europa treten Menschen immer wieder auf ihre Balkone oder an ihre Fenster, um Ärzten, Ärztinnen und Pflegekräften abendlichen Applaus zu spenden. Als Dank für ihre gerade in diesen Tagen noch kraftraubendere und gefährlichere Arbeit als ohnehin schon. Das Bundesland Bayern will Pflegekräften nun eine steuerfreie Sonderzahlung von 500 Euro zukommen lassen, wie Ministerpräsident Markus Söder ankündigte.
Es reicht eben nicht nur zu loben, ein bisschen Anerkennung sollte auch finanziell drin sein.
Bayern prescht also vor, nicht zum ersten Mal in Corona-Zeiten. Vorschläge für Bonuszahlungen an Pflegekräfte kursieren jedenfalls schon länger. Auch im Bund sind sich Regierung und Opposition im Prinzip einig, dass eine Dankesprämie kommen soll, was der Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung Florian Lanz ausdrücklich begrüßt.
Pflegekräfte können nicht auf soziale Distanz gehen. Sie können auch nicht ins Homeoffice gehen, sondern sie müssen tatsächlich auch jetzt direkt an den Menschen arbeiten. Und wir glauben, dass ein Anerkennungsbonus jetzt das richtige Signal wäre.
Im Gespräch ist eine Summe von bis zu 1.500 Euro. Geklärt werden müsste allerdings noch die Frage, aus welchem Topf das Geld kommen soll. Es gäbe, erläutert Lanz, einen Ausgleichsfonds in der Pflegeversicherung, in dem Milliarden an Rücklagen bereitlägen. Geld wird der Staat auch in die Hand nehmen müssen, um der Konjunktur in Nach-Corona-Zeiten wieder auf die Beine zu helfen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir nicht gegen die Krise ansparen, sagt der Funke Mediengruppe, derselbe Mann, der bis vor wenigen Wochen die schwarze Null verteidigte wie kaum ein zweiter, Olaf Scholz. Der Finanzminister verspricht ein an den Klimazielen orientiertes Konjunkturprogramm.
Etwas, was mir auch besonders am Herzen liegt, ist, dass die Marktwirtschaft jetzt zeigen kann, in besonderer Weise in einer noch viel tieferen Dimension, dass sie eine soziale Marktwirtschaft ist.
Wünscht sich die Medizinethikerin Christiane Wopen. Die Debatte jedenfalls, wie viel die sozial Schwachen, die sozial Starken zur Abfederung der Krise beizutragen haben, ist bereits in vollem Gang. Dass Bayerns Ministerpräsident Söder nun flächendeckende Steuersenkungen fordert, trifft auf heftigen Widerstand beim Koalitionspartner. Man könne die eben erst beschlossene Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro nicht abtragen, indem man Staatseinnahmen senkt, warnt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans in der Augsburger Allgemeinen. Doch vielleicht kommt diese Debatte auch zu früh. Denn der Höhepunkt der gesundheitlichen Krise stehe Deutschland erst noch bevor, sagt Kanzleramtsminister Helge Braun. Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns, so Braun wörtlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und auch Medizinethikerin Wopen warnt in den ARD-Tagesthemen.
Wir müssen es jetzt aushalten, dass wir keinen genauen Fahrplan für das nächste halbe Jahr definieren können. Deswegen ist es auch richtig von der Politik, jetzt zu sagen, wir können im Moment nicht lockern und wir können im Moment auch noch nicht genau sagen, wann was erfolgt.
Am Dienstag nach Ostern hatten Kanzlerin und die Länderchefs angekündigt, wolle man sich erneut zusammen telefonieren, um die sozialen Abstandsregeln, Kita- und Schulschließungen neu zu bewerten.
Aus Berlin war das Kai Küstner. New York City ist die Metropole in den USA, die von der Corona-Epidemie am schlimmsten gebeutelt wird. Bürgermeister Bill de Blasio hatte gestern gesagt, der heutige Sonntag sei D-Day, der Tag der Entscheidung darüber, ob New York die Epidemie in den Griff bekommt oder nicht. Frage an unseren Korrespondenten in New York, an Peter Mücke. Herr Mücke, wie ist denn die Situation in New York heute?
immer noch angespannt, wobei Gouverneur Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaates New York, gerade eben Zahlen bekannt gegeben hat, die ein bisschen Hoffnung machen könnten, zumindest auch wenn die Experten noch nicht so richtig wissen, wie sie diese Zahlen einordnen sollen. Zum ersten Mal seit Beginn der Krise ist die Zahl der Corona-Toten, der Menschen, die an einem Tag gestorben sind an dieser Krankheit im Staat New York, zurückgegangen. 630 waren es gestern am Tag, heute 594. Das kann eine Momentaufnahme sein, möglicherweise auch eine statistische Unwucht. Vielleicht könnte es aber auch eine Trendwende sein. Das muss man abwarten, wenn die Zahlen der kommenden Tage kommen. Auf jeden Fall ist sich Cuomo und sein Krisenstab sind die sich einig, dass wir jetzt nahe an diesem Höhepunkt sind, möglicherweise diesen Höhepunkt schon erreicht haben, der dann auf einem Plateau verlaufen kann oder auch nicht. Also viele Unwägbarkeiten feststeht in der kommenden Woche. Jedenfalls wird es ernst. Wenn wir jetzt noch nicht auf dem Höhepunkt angekommen sind, dann wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen sein. Und das wird dann ein Stresstest für die Krankenhäuser, für das Personal, für das Material werden, ob New York dann klarkommt mit diesen vielen, vielen Menschen, die dann im Krankenhaus gleichzeitig behandelt werden müssen. Deshalb heute D-Day, dieser sehr martialische, kriegerische Ausdruck. Aber insgesamt ist man hier rhetorisch seit einigen Tagen ohnehin im Kriegsmodus angekommen. So ist das in den USA. Das ist sicherlich ein bisschen anders in Deutschland.
New York kann das ja eigentlich nicht alleine schaffen. Welche Unterstützung bekommt die Stadt oder der Bundesstaat New York von der US-Regierung?
Es läuft so langsam an, dass die Unterstützung aus Washington kommt. Dafür wurde aber auch lange getrommelt hier von den Regional- und Lokalpolitikern. Gestern hat der Bürgermeister Bill de Blasio Washington noch einmal vorgeworfen und Donald Trump im Speziellen zu handeln, als sei man in Friedenszeiten. Dabei befinde man sich ja im Krieg. Er hat gefordert, dass Donald Trump als Oberbefehlshaber den nationalen Notstand ausruft und die nationale Mobilmachung ausruft, damit die Angestellten des Militärs, die medizinischen Angestellten des Militärs samt und sonders in New York arbeiten können, helfen können. Das hat er nicht gemacht, aber er hat immerhin 1.000 Menschen geschickt, Ärzte, Schwestern, Pfleger, die hier in New York helfen sollen. Es kommen auch einzelne Beatmungsgeräte aus einem nationalen Vorratslager hier an in New York. Also so langsam läuft es an, aber Hilfe kommt auch woanders her. Gestern beispielsweise ist ein Flugzeug aus China gelandet, hier auf dem JFK-Flughafen mit 1.000 Beatmungsgeräten. Ein Geschenk der Volksrepublik China, soweit sind wir schon. Es gab auch 140 Leihbeatmungsgeräte aus dem Bundesstaat Oregon. Also man hilft sich untereinander und hofft, dass es am Ende reichen wird. Krankenhausbetten vermutet man, hat man mittlerweile genug. Das Problem ist eher die Ausrüstung, die technische Ausrüstung, diese Beatmungsgeräte, Atemmasken und das Personal. Das ist auch ein großes Problem.
Donald Trump ist ja inzwischen, kann man anders nicht sagen, wirklich rumgeeiert, was seine Linie gegen Corona angeht. Ist er da inzwischen klarer, was den Kampf in den USA betrifft?
Zumindest bewegt er sich in eine Richtung, sagen wir mal so. Ob das klar ist, weiß ich nicht. Er hat ja vor ein paar Wochen noch gesagt, 15 Grippekranke würden ihn noch nicht beunruhigen und bald seien die Zahlen wieder auf Null. Inzwischen hantiert er ja auch mit Zahlen, die ihm seine Experten ausgerechnet haben. Es ist ja die Rede von bis zu 240.000 Toten in den Vereinigten Staaten durch diese Corona-Welle. Er hat jetzt seinen Schwiegersohn Kushner noch zu einem weiteren Corona-Beauftragten gemacht im Weißen Haus, ein bisschen bizarr.
Ob das eine gute Nachricht ist, weiß man nicht.
Das weiß man wirklich nicht in der Tat, was das wieder soll. Also er ist immer für eine Überraschung gut, sagen wir es mal so. Es ist aber inzwischen eben so, dass er tatsächlich auch einiges getan hat. Dieses Lazarettschiff, was wir in New York hier im Hafen liegen haben inzwischen, hat er geschickt. Wie gesagt, in den USA ist ja der Oberbefehlshaber der Präsident. Also er muss die Armee losschicken. Er hat auch dafür gesorgt, dass eben dieses Personal hier angekommen ist. Diese Notkrankenhäuser, diese Notfalllazarette, die hier in großen Kongresszentren oder Hallen aufgebaut wurden. Auch das macht das Militär, auch das muss sozusagen Washington genehmigen. Also ich würde sagen, er nimmt die Sache jetzt ein bisschen ernster als zuvor. Ob er sie ernst genug nimmt, ist die andere Frage.
Peter Mücke aus New York, vielen Dank.
Thank you.
halten Sie das Kontaktverbot ein. Diesen zentralen Corona-Appell, den so ziemlich jede Politikerin und jeder Politiker gebetsmühlenartig wiederholt, kann in Deutschland eigentlich niemand überhört haben. Zumal das Gebot umso drängender und umso öfter wiederholt wird, je sonniger, wärmer und frühlingshafter das Wetter wird. Mathis Jungblut ist bei mir im Studio. Mathis, haben sich denn die Leute heute eigentlich dran gehalten?
Größtenteils schon, sowohl aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurden bisher keine größeren Verstöße gemeldet. Am Sorpesee im Sauerland war es zum Beispiel ungewöhnlich ruhig. Normalerweise sind hier an solchen schönen Tagen tausende Menschen unterwegs. Heute waren nur zwei Ordnungsamt-Mitarbeiter unterwegs und das hat uns der Leiter des Ordnungsamts Sundern, Jürgen Voss, erklärt.
Die Sauerländer sind ja vom Grund her vernünftig. Wir halten uns dran, das, was uns vorgegeben wird, Abstand halten etc. pp. Der Sorpesee ist ein Naherholungsgebiet für viele Leute auch von nah und fern. Viele Leute aus dem Ruhrgebiet, die kommen aus dem Märkischen Kreis.
Ja, auch in Hamburg und Münster beispielsweise haben sich die Menschen größtenteils an die Kontaktsperre gehalten.
Naja, auch wenn der Sauerländer von Grund auf vernünftig ist, wie wir eben gehört haben, gab es denn noch Verstöße gegen die Auflagen?
Ja, die gab es, wenn auch nur vereinzelt. In Bonn zum Beispiel kamen viele Menschen zusammen, da um diese Jahreszeit in der Bonner Altstadt hunderte Kirschbäume blühen. Insgesamt musste das Ordnungsamt 37 Anzeigen schreiben, das geht also noch, finde ich, weil Personen sich nicht an die Auflagen gehalten haben. Zudem wurden im ganzen Land viele Motorradfahrer beobachtet, die in größeren Gruppen gefahren sind. Das hat vor allem bei den Pausen zu Problemen geführt. Die Polizei hat da nochmal appelliert, am besten doch bitte alleine zu fahren. Den größten Vorstoß oder Verstoß vielmehr gegen die Kontaktsperre, die gab es wohl gestern schon in Düsseldorf. Hier musste das Ordnungsamt einschreiten, um eine Menschenmenge an den Rheintreppen aufzulösen. Rund 200 Personen hatten sich hier am Burgplatz in der Altstadt versammelt. Ein Polizeisprecher teilte aber mit, die meisten Menschen hätten sich nach der Ansprache dann einsichtig gezeigt und die Rheinterrassen verlassen.
Mathis Jungblut, vielen Dank für diese Bilanz. Schleswig-Holstein hat schon länger eine Tourismussperre verhängt. Das heißt, Nicht-Schleswig-Holsteiner dürfen ihre Freizeit nicht mehr in dem Bundesland verbringen. Und natürlich gilt auch das Kontaktverbot, das es in ganz Deutschland gibt. Cassandra Arden aus Kiel.
Eigentlich ist jetzt die Zeit, da tummeln sich alle auf den Inseln und Halligen. Spätestens zu Ostern geht die Saison richtig los an den Stränden und in den Badeorten. Dieses Jahr ist alles anders. Fremde Kennzeichen sind nicht mehr gerne gesehen in Strande, Eckernförde oder Laboe. Die Versuchung, trotzdem ein bisschen mehr Luft zu schnuppern, wird durch das gute Wetter nicht kleiner. Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer versteht das Spannungsfeld.
Wir haben ja auch keine strenge Ausgangssperre. Insofern verstehe ich auch, dass Leute zunächst mal sagen, lass uns doch irgendwo an die Strandpromenaden gehen. Habe aber genauso Verständnis dafür, dass unsere umliegenden Ostseebäder da so ein bisschen den Riegel vorschieben, weil es dann doch teilweise richtig Volksfestcharakter annimmt. Und das geht natürlich im Moment nicht. Das ist immer so ein bisschen, von Tag zu Tag zu gucken, wo muss man nochmal nachschärfen. Wir lernen da eigentlich alle jeden Tag dazu.
Um etwas für die vielen kleinen Kieler Restaurants, Cafés oder Einzelhändler zu tun, hat die Stadt das Portal kielhilftkiel.de an den Start gebracht. Ein Herzensprojekt von Oberbürgermeister Kämpfer.
Mich fuchst es schon ein bisschen, dass jetzt Amazon und Co. Rekordumsätze haben, während unsere Kleinen hier jetzt vor die Hunde gehen. Und deswegen haben wir eine Webseite Kiel hilft Kiel aus dem Boden gestampft. Die Idee ist, dass alle Kieler Geschäfte, die entweder ein Online-Angebot haben oder die als Restaurant einen Lieferservice haben, dass man das dort finden kann und auch direkt bestellen kann, dass man also möglichst diesen Geschäften noch ein bisschen Umsatz beschert.
Läden können schließen, Unternehmen Kurzarbeit anmelden, aber im Zoo muss alles weiterlaufen. Viele Zoos sind staatlich, nicht aber der in Gettorf von Jörg Buhmann. Mehr als 750 Tiere wollen jeden Tag Futter und saubere Gehege. Um die 100.000 Euro Ausgaben hat der Tierpark jeden Monat. Die Krise kommt für den Zoo zur schlechtesten Zeit.
Wir fangen eigentlich im März an, die Besucher wirklich zu generieren. Da wollen die Leute nach dem Winter wieder raus. Und dann geht unsere Saison, also Hauptsaison ist dann halt Ostern und wieder die Sommerferien. Und dann ebbt das Ganze wieder ab. Das heißt, wir verdienen unserem Winter in den Sommermonaten.
Hinzu kommt, bisher fallen Tierparks laut Buhmann durch das Raster der staatlichen Hilfsangebote. Erst vor wenigen Tagen hat das Land Schleswig-Holstein entschieden, dass nun auch mittelständische Unternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern direkte Zuschüsse bekommen können.
Es hilft alles und wenn wir jetzt Sofortmaßnahmen in irgendwelchen Höhen bekommen, dann hilft da jeder Cent, weil es tatsächlich da ja auch um Wochen geht. Also auch wenn wir 30.000 Euro bekommen, wäre das zumindest so, dass wir wieder eine gute Woche abdecken können.
Aus Kiel berichtete Cassandra Arden. Ausgangsbeschränkungen gibt es auch in anderen Ländern. Wir schauen mal, wie die Regelungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union aussehen. Zum Beispiel in Polen. Aus Warschau berichtet Jan Palukat.
Schulschließungen und Aufrufe, zu Hause zu bleiben, gab es in Polen bereits, als sich das Virus im Land erst auszubreiten begann. Und die allermeisten Menschen hörten darauf. Auch Jüngere bewiesen von Anfang an eine relativ hohe soziale Disziplin. Doch das reicht nicht, fand die Regierung nun und verschärfte die Regeln weiter. Es gilt eine weiche Ausgangssperre. Das heißt, es ist verboten, die Wohnung zu verlassen, außer bei Erledigungen grundsätzlicher Bedeutung. Dazu gehört fraglos Einkaufen, der Gang zur Arbeit, aber auch zum Beispiel Gassi gehen und kurze Spaziergänge sind noch erlaubt, so der Gesundheitsminister unlängst auf Journalistennachfrage. Entsprechend gibt es Unsicherheit, was nun genau erlaubt ist. Und angesichts saftiger Strafen von bis zu 30.000 Zloty, etwa 7.000 Euro, ist die Frage im Zweifel durchaus teuer. Immer wieder machen Gerüchte die Runde, etwa über hohe Strafen für Jogger oder Passanten, die 2 Meter Mindestabstand nicht einhalten. Dem eigenen Augenschein nach setzen Ordnungshüter, die jetzt zahlreich patrouillieren, Verbote mit freundlichen, aber bestimmten Ermahnungen durch. Etwa beim Schlendern durch Parks, die inzwischen generell geschlossen sind. Grundsätzlich unterstützen laut Umfragen fast alle Polen die teils drastischen Maßnahmen, darunter auch Grenz- und Ladenschließungen. Diskussionen wie in Deutschland über das Für und Wider gab es bislang nicht. Auch nicht, wie und wann die Einschränkungen wieder gelockert werden sollten.
Aus Warschau war das Jan Palukat und wie es in Frankreich um Ausgangsbeschränkungen steht, das berichtet aus Paris Marcel Wagner.
Frankreich hat deutlich früher und deutlich striktere Beschränkungen gegen das Coronavirus erlassen als die deutschen Nachbarn. Spaziergänge sind hier nur noch einmal am Tag, höchstens für eine Stunde und im Abstand von maximal 1 Kilometer von zu Hause erlaubt. Proteste dagegen gab es keine, im Gegenteil. Weit über 90% der Befragten gaben in Umfragen an, die Maßnahmen zu unterstützen. Viele hätten sie sich sogar schon früher gewünscht. Entsprechend folgsam halten die Bürgerinnen und Bürger sich auch an die scharfen Beschränkungen. Probleme gab es höchstens zu Beginn in manchen Vorstädten der großen Metropolen, in denen häufig viele Menschen auf wenig Platz zusammenleben. Auch von Corona-Partys, heimlich geöffneten Bars oder Treffen größerer Gruppen wurde so gut wie nicht berichtet. Dafür ist die Angst vor dem Virus in der Bevölkerung groß. Rund 90% geben an, besorgt oder sehr besorgt, ob der Verbreitung des Virus zu sein. Selbst in ländlichen, dünn besiedelten Landesteilen, in denen es bislang kaum Covid-19-Fälle gibt und das Ansteckungsrisiko gering ist, verlassen die Menschen kaum noch ihre Häuser. Und während in Deutschland bereits über Lockerungen der Maßnahmen diskutiert wird, erwarten die meisten Franzosen, dass die Ausgangssperre noch lange anhält.
Aus Paris war das Marcel Wagner. Griechenland ist nun ein zweites Flüchtlingslager unter Quarantäne gestellt worden, weil ein Bewohner mit dem Coronavirus infiziert ist. Frage an unseren Korrespondenten Thomas Burmann in Athen, wie werden denn eigentlich die Flüchtlinge in den betroffenen Lagern jetzt medizinisch versorgt?
Also der frisch Untersuchte ist ein 53-jähriger Mann, der aus Afghanistan stammt und der wird jetzt im Krankenhaus behandelt. Die anderen etwa 2500 Bewohner dieses Lagers Malakassa, die sollen alle auf Corona untersucht werden. Und wir hatten ja in dem ersten Fall, der war am Donnerstag dieser Woche aufgetreten, es tatsächlich gehabt, dass dort 20 weitere Flüchtlinge in dem anderen Lager in Rizona ebenfalls Corona-positiv getestet wurden. Die werden dort jetzt besonders beobachtet in einem abgegrenzten Teil des Lagers.
Jetzt gibt es ja noch die wirklich großen, überfüllten Lager auf den griechischen Inseln. Was passiert, wenn das Virus da ankommt?
Ja, das ist wirklich die große Frage. Also Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen sagen, das wäre dann nicht zu kontrollieren, dann würde dort Panik ausbrechen und viele Leute würden sterben. Die Regierung aber behauptet, sie habe die Lage im Griff. Zum Beispiel das Lager Moria, das ist für 3000 Menschen ausgelegt, dort sind im Moment aber 19.000 Menschen. Und die Regierung hat Ende vergangener Woche wenigstens ein paar Dutzend ältere Flüchtlinge aus dem Lager Moria in Richtung Festland gebracht, denn ältere wären ja besonders betroffen. Und sie hat auch mehr Ärzte und Pflegepersonal dorthin geschickt und ein paar Container aufgestellt, die als Notquarantänelager dienen könnten, wenn dort Corona ausbricht. Noch ist es nicht ausgebrochen, aber wenn es ausbricht, ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass das dann dort zu kontrollieren wäre, wo 19.000 Menschen eng aufeinander hocken.
Die Regierung in Athen hat ja auch wegen der Corona-Krise Verhaltensmaßregeln für die Flüchtlinge in den Lagern erlassen. Was bringen die oder wie sehen die aus?
Die sehen so aus, dass die Lager quasi abgeriegelt sind. Die Lager waren ja vorher offen, die Leute konnten rausgehen, die konnten spazieren gehen, die konnten sich im Supermarkt etwas zu essen kaufen. Das geht jetzt praktisch alles nicht mehr. Und die Menschen dort in den Lagern sind auch gehalten in ihren Wohncontainern, wenn sie denn welche haben, oder in ihren Zelten auszuharren. Das heißt, der Lagerkoller, der muss dort noch viel schlimmer werden. Es hatte vorher auch schon oft Gewaltausbrüche in den Lagern gegeben, weil es Streit unter Flüchtlingen gab. Wie das jetzt alles kontrolliert werden soll, wenn das Lager völlig geschlossen und von der Außenwelt abgeriegelt ist, das ist also, das kann man sich kaum ausmalen, wie das über Wochen hinaus funktionieren soll.
Nun ist ja Abgrenzung, Einsperren der Flüchtlinge sowieso ein Thema, was Athen eigentlich, ich sag mal, flapsig am Herzen liegt. Versucht die Regierung gerade im Schatten der Corona-Krise ihre eigene Flüchtlingspolitik durchzusetzen?
Man kann diesen Eindruck gewinnen, denn Griechenland hatte ja für einen Monat sogar das Asylrecht komplett ausgesetzt. Und alle Flüchtlinge, die im März kamen, die durften gar keinen Asylantrag stellen. Die griechische Regierung sagt zwar, jetzt können die wieder einen Asylantrag stellen, aber in der Praxis sind die Asylbehörden noch geschlossen. Also möglicherweise versucht die griechische Regierung hier tatsächlich im Schatten der Corona-Krise Flüchtlinge einfach wegzusperren, versuchen die wieder abzuschieben und darauf zu bauen, dass auch die Übergriffe mit verletzten oder sogar getöteten Asylbewerbern, dass das dann praktisch unter den Teppich gekehrt wird.
Unser Korrespondent Thomas Bormann war das aus Athen. In Tokio sollten im Sommer eigentlich die Olympischen Spiele stattfinden. Das Internationale Olympische Komitee hatte ziemlich lange gewartet, bis es entschieden hat, sie wegen der Corona-Pandemie ein Jahr zu verschieben. Aber mittlerweile ist das definitiv. Die Fußball-Europameisterschaft war davor schon bis 2021 verschoben worden. Das klingt alles erstmal logisch, aber es bringt natürlich Folgeprobleme. Denn fürs nächste Jahr sind schon große Sportereignisse geplant gewesen. Marat Hellmann berichtet.
Die Fußball-EM der Frauen beispielsweise. Da Frauenfußball bei Olympia eine besondere Rolle spielt, viel mehr übrigens als der der Männer, wird die EM weichen müssen. Wohin? Unklar. Die Verschiebung der Spiele hat aber auch andere Auswirkungen. Und da geht es nicht nur um Termine. Das IOC verteilt die Olympiagewinne zum überwiegenden Teil an die nationalen Olympischen Komitees und an die Fachverbände. Es geht für alle also auch um viel Geld, erklärt der Präsident des Tischtennis-Weltverbandes Thomas Weikert.
Wir erhalten für eine Olympiade, also für 4 Jahre, 18 Millionen US-Dollar rund gerechnet. Wir sind etwa zu 20% abhängig von IOC-Geldern. Das heißt, für uns ist das hart, wenn die nicht kommen. Aber wir werden das überleben. Das heißt, wir müssen dann Einschränkungen machen, in der Hauptsache bei der Sportentwicklung. Das würden dann Entwicklungsländer spüren.
Zurück zu den Terminkollisionen. Die WM im Schwimmen, Kernsportart der Olympischen Spiele, fällt nun ebenfalls auf den Olympiatermin. Oder Radsport, parallel zum Olympischen Straßenrennen, würde nächstes Jahr eigentlich das Finale der Tour de France anstehen. Einige Radprofis müssten sich also entscheiden, entweder oder. Überlegt hat man schon in Sachen Leichtathletik. Die WM in den USA wird nicht 2021, sondern wohl erst 2022 stattfinden. Dann plant man in München aber auch die zweite Auflage der European Championships mit dem Highlight Leichtathletik. Die Auswirkungen der Olympiaverschiebung sind und bleiben gewaltig.
Die Terminkollisionen im Sport im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie, darüber berichtete Marat Hellmann. We'll be right back.
18.30 Uhr mit Stefan Naas. Guten Abend. Die Fluggesellschaft Eurowings holt zehntausende Erntehelfer nach Deutschland, gemeinsam mit deutschen Bauernverbänden. Bereits in dieser Woche sollen die ersten Sonderflüge zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Bukarest starten. Bundesinnenminister Seehofer und Landwirtschaftsministerin Klöckner hatten sich kürzlich verständigt, die Einreisegenehmigungen für 40.000 Saisonarbeitskräfte für April und Mai zu erteilen. Aus Köln Jochen Hilgers.
Unter einer eigenen Website können Landwirte bei Eurowings ihren konkreten Bedarf an Sitzplätzen, den Anflug- und Ankunftsorten mitteilen. Dann werden die Sonderflüge zusammengestellt. Dabei gelten strenge Gesundheitsvorgaben, die auch nur die Möglichkeit der Fluganreise zulassen. Bus- und Bahnreisen sind nämlich verboten. Bei der Einreise werden die Erntehelfer einem Gesundheitscheck unterzogen. Dann werden sie von ihren Arbeitgebern abgeholt. In den jeweiligen Betrieben müssen sie die ersten 14 Tage von den übrigen Mitarbeitern getrennt wohnen und arbeiten. Das Betriebsgelände dürfen sie nicht verlassen.
Trotz der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise dürfen Atomkraftgegner morgen in Gronau und Münster Mahnwachen abhalten. Das haben die lokalen Behörden genehmigt, nachdem die Umweltschützer zugesagt hatten, die Abstandsregeln einzuhalten und Mundschutz zu tragen. Die Mahnwachen richten sich gegen einen für morgen geplanten Atomtransport von Gronau nach Russland. Die Bundesregierung will Gutscheine finanziell absichern, die Bürger für abgesagte Reisen oder Veranstaltungen erhalten. Sie reagiert damit auf Kritik von Verbraucherschützern. Wolfgang Luck.
Die Idee klang vernünftig. Damit Reisebüros, Theater und Sportvereine nicht reihenweise pleite gehen, weil sie ihren Kunden jetzt Geld erstatten müssen, sollen Gutscheine verteilt werden. Die könnte dann jeder nachträglich einlösen, wenn Urlaubsflieger wieder fliegen, in der Bundesliga wieder gekickt und im Theater wieder gespielt wird. Eine Regelung mit Schönheitsfehler, sagen die Verbraucherschützer. Erstens brauchen derzeit auch viele Bürger jeden Euro. Und zweitens, was passiert, wenn der Veranstalter pleite geht und der Gutschein nicht mehr eingelöst werden kann. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Barreis hat jetzt versprochen, dass niemand auf seinen Kosten sitzen bleibt. Der Staat werde das Modell finanziell absichern. Und für alle, die ihr Geld jetzt schnell zurückbrauchen, soll es eine Härtefallregelung geben.
Die Grünen warnen vor überzogenen Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen. Ihre innenpolitische Sprecherin Mihalic sagte, die Umsetzung der Maßnahmen treibe mancherorts merkwürdige Blüten, beispielsweise wenn Parkbesucher nach Hause gefahren werden, damit die Ordnungskräfte dort feststellen können, ob die Betreffenden wirklich im selben Haushalt leben. Mihalic sagte, solche Vorfälle seien derzeit die große Ausnahme. Sie forderte aber einen klaren Handlungsrahmen für Polizei und Ordnungsämter. In München haben Untersuchungen zur Dunkelziffer bei Corona-Erkrankungen begonnen. Mediziner vom Tropeninstitut klingeln bei 3000 zufällig ausgewählten Haushalten und bitten die Bewohner, freiwillig eine Blutprobe abzugeben. Diese werden dann auf Antikörper getestet. Experten gehen davon aus, dass zwischen 1% und 10% der Menschen das Coronavirus unerkannt in sich tragen. In Berlin ist eine große Lieferung mit Schutzausrüstung aus China angekommen. 2 Millionen Schutzmasken und 300.000 Kittel. Sie sollen ab morgen an Berliner Kliniken, Pflegeheime und die Polizei verteilt werden. Vor einigen Tagen war bestellte Schutzkleidung gegen Corona auf dem Weg nach Deutschland verschwunden. Papst Franziskus hat in Rom die Karwoche eingeleitet. Er feierte den Gottesdienst zum Palmsonntag nicht im Freien vor zehntausenden Pilgern, sondern in einem fast leeren Petersdom. Dort durften nur einige wenige in großem Abstand voneinander sitzen. Der Palmsonntag erinnert der Bibel zufolge an den Einzug Jesu in Jerusalem, als viele Menschen ihn feierten und Palmzweige hielten. Das Wetter in Nord- und Westdeutschland. Der Abend bleibt freundlich, die Temperaturen zum Sonnenuntergang liegen zwischen 12 Grad an der Ostseeküste und bis zu 17 Grad am Rhein. Die Nacht wird überwiegend klar und trocken, die Tiefstwerte rund 10 Grad im westlichen Ruhrgebiet, um 4 Grad in der Lüneburger Heide bis 0 Grad in einigen Tälern des Sauerlandes. Morgen ist es sonnig, zum Abend vom Rheinland bis zum Emsland wolkiger, aber noch trocken. Höchstwerte auf den Inseln von Nord- und Ostsee 14 bis 18, sonst meist 19 bis 22 Grad. Soweit die Nachrichten. Weiter geht's im Echo des Tages mit Beate Hinrichs.
Willkommen zur zweiten halben Stunde, denn auch heute senden wir in der verlängerten Wochenendfassung von 18.05 bis 19 Uhr. Und jetzt mit diesen Themen. Die Queen wird heute eine Rede an die Briten halten, anlässlich der Corona-Epidemie. Und das ist ein höchst seltenes Ereignis. Außergewöhnlich ist diesmal auch die Karwoche im Heiligen Land. Und wir schauen, wie Israel mit Corona umgeht. Immer mehr EU-Staaten fordern europäische Unterstützung. Das kommentieren wir. Und in Istanbul ist eine regierungskritische Musikerin beigesetzt worden, die im Hungerstreik gestorben war. Die Polizei kam mit Wasserwerfern und Tränengas. In Großbritannien, im Vereinigten Königreich, da wird die Queen heute Abend also zu ihrem Volk sprechen. Um 21 Uhr will Elisabeth II. Das im Fernsehen tun. Wegen der Corona-Epidemie, habe ich gerade schon gesagt. Und Imke Köhler ist unsere Korrespondentin in London. Frau Köhler, was denkt man denn, was die Queen da sagen wird?
Ja, einiges ist tatsächlich schon bekannt. Die Queen wird anerkennen, dass dies sehr schwierige Zeiten sind, in denen manche trauern, viele Menschen finanzielle Sorgen haben und alle vor ganz großen Veränderungen stehen. Sie wird die Briten aber auch auffordern zu zeigen, dass sie der Herausforderung gewachsen sind. Und sie wird sich überzeugt davon zeigen, dass diese Generation sich als ebenso stark erweisen wird wie die Generation zuvor. Also es wird eine Mischung sein aus Ermahnung und Ermutigung. Abgesehen davon ganz sicherlich viel Danksagung an alle Menschen, die in dieser Krise an vorderster Front kämpfen, die ja zum Teil auch eine nicht nur schwere, sondern gefährliche Arbeit leisten, gerade auch in den Krankenhäusern. Also Danksagung ist ganz sicher auch mit dabei.
Das ist ja wirklich eine Rarität, offenbar, dass die Queen sich jenseits festgelegter Termine direkt an die Briten wendet, also eine Rede an sie hält. Warum macht sie das jetzt?
Das ist tatsächlich sehr selten, dass sie es tut. In den 68 Jahren, die die Queen inzwischen auf dem Thron sitzt, hat sie erst 3 Fernsehansprachen dieser Art gehalten. Und sagen wir mal so, dass es eine Rede der Queen geben würde in dieser Krise, das war erwartet worden. Allerdings sollte es die ursprünglich wohl zu Ostern geben. Und dass die jetzt schon kommt, könnte bedeuten, dass die Regierung wirklich den Eindruck hat, dass es diesen Appell von höchster Stelle jetzt braucht. Also die Entscheidung, diese Rede ans Volk zu richten, ist in enger Absprache mit Herrn Downing Street gefallen. Und Großbritannien hat gerade herrlichstes Frühlingswetter. Und die Regierung hat große Sorge, dass die Leute wegen des guten Wetters wieder rausgehen werden und sich nicht an die Quarantäneregeln halten. Und deswegen ist wahrscheinlich, wir wissen das nicht genau, aber wahrscheinlich die Entscheidung hinter den Kulissen gefallen, diese Rede vorzuziehen, um jetzt die Moral der Bürger zu stärken.
Und die Queen hat diese Autorität auch, dann wirklich die Briten hinter sich zu versammeln?
Ja, also es gibt bestimmt junge Leute, die vielleicht nicht mehr ganz viel drauf geben, aber grundsätzlich steht Großbritannien hinter der Queen. Das ist wirklich eine Respektsperson, die geliebt wird, die respektiert und geehrt wird, deren Lebensleistung man auch achtet und im höchsten Maße schätzt. Also der hören ganz sicher heute Abend viele zu. Die wird auch im Commonwealth ausgestrahlt, die Rede. Insofern hat es dann ohnehin noch eine größere Bedeutung über Großbritannien hinaus. Aber ja, man wird ihr zuhören und ich könnte mir vorstellen, dass ich das wirklich durchsetzt und sich viele dann noch weiter an die Regeln halten.
Können Sie noch kurz umreißen, wie schlimm die Corona-Krise in Großbritannien tatsächlich gerade wütet?
Die ist schlimm, die Totenzahlen steigen. Wir hatten gestern 708 Tote, heute sind es 621 Infizierte, die gestorben sind. Und wie gesagt, die Sorgen der Regierung steigen, dass die Ausgangsbeschränkungen nicht mehr beachtet werden. Und inzwischen hat der Gesundheitsminister sogar schon angedroht, dass man dann, wenn die Leute sich nicht dran halten, künftig auch nicht mehr die Wohnung verlassen darf, um Sport zu treiben. Also es wird alles versucht, gerade Appell der Queen, aber auch Drohungen der Regierung, die Maßnahmen zu verschärfen.
Imke Köhler aus London, vielen Dank. Für Christen hat heute die Karwoche begonnen, die Woche vor Ostern. Und auch die wird natürlich überschattet von der Corona-Epidemie. Am heutigen Palmsonntag wird daran erinnert, wie Jesus, so steht es in der Bibel, in Jerusalem eingezogen ist und bejubelt wurde. Und natürlich ist das eigentlich ein ganz besonderer Tag für Pilger in Jerusalem. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent. Wie sieht es denn heute an diesem Feiertag in Jerusalem aus, Herr Hammer?
Sehr traurig und sehr still. Ich habe das von Tel Aviv aus beobachtet, in den vergangenen Tagen mit Angehörigen der Kirchen in Jerusalem gesprochen und immer wieder gehört, das ist ein Palmsonntag, das war ein Palmsonntag, wie ihn die Stadt noch nie erlebt hat. Das ist möglicherweise ein Ostern, wie ihn die Stadt noch nie erlebt hat. Ein Osterfest, wie es die Stadt noch nie erlebt hat. Jedenfalls haben die Geistlichen, mit denen ich gesprochen habe, in Chroniken geschaut, viel nachgefragt, wer kann sich möglicherweise erinnern, wer kennt eine Äußerung, dass mal Ostern ja fast ausfiel. Und immer wieder wurde gesagt, nein, auch bei schwersten Krisen in den letzten 2000 Jahren gab es Menschen auf den Straßen und das war heute kaum der Fall. Die Prozession ist ausgefallen, eine kleine Gruppe von Mönchen und Priestern ist durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen mit Mundschutz. Die haben Christen dann vorsichtig mit aller Entfernung, die möglich war, Olivenzweige, Palmzweige gereicht. Also das war schon ein ziemlich trauriger Tag für Jerusalem.
Wie geht Israel insgesamt mit der Corona-Epidemie um?
Ja, so und so. Zunächst einmal stellt sich die israelische Regierung ein gutes Zeugnis aus. Denn bei aller Vorsicht gegenüber Zahlen, das sagen ja die Experten in diesen Tagen immer wieder, die Sterberate scheint aktuell recht niedrig, sehr niedrig zu sein. Noch niedriger als in Deutschland. Die Israelis begründen das damit, dass man relativ schnell die Grenzen dicht gemacht hat, dass man ohnehin eine isolierte Lage hat und eine sehr junge Bevölkerung. Das sind die positiven Nachrichten, aber die Nervosität, die ist hier groß. Es gilt eine strikte Ausgangssperre. Nur 100 Meter, im Umkreis von 100 Metern um das Zuhause herum darf man sich bewegen. Und die Nervosität, die hängt mit zwei Dingen zusammen. Einmal ein marodes Gesundheitssystem. Jedenfalls ist die Kapazität längst nicht so hoch wie zum Beispiel in Deutschland. Und dann ein kleiner Teil der Haridim, der ultraorthodoxen Juden, die sich in den vergangenen Tagen so überhaupt nicht an die Regeln gehalten haben, zumindest Splittergruppen von denen und dort in diesen ultraorthodoxen Vierteln und Städten Israels, ja, möglicherweise explodieren die Infektionszahlen dort.
Nun hat Israel ja auch die Macht in großen Teilen der palästinensischen Gebiete. Wie unterstützt es die Bevölkerung dort?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und es kommt sehr darauf an, wen man fragt. Israel betont die Kooperation. Israel sagt, schaut her, in der Krise halten wir zusammen, obwohl es so viele Konflikte gibt. Beispielsweise wurden Testkits an die Palästinenser geliefert und die humanitären Lieferungen von Lebensmitteln in den Gazastreifen zum Beispiel, die laufen selbstverständlich weiter. Wenn man aber mit Palästinensern spricht, dann ist die Kritik doch deutlich zu hören. Das Problem ist beispielsweise, dass bei den Palästinensern die Zahl der Beatmungsgeräte sehr gering ist. Also im Gazastreifen sind die kaum noch vorhanden. Dort gibt es aktuell offiziell zumindest keinen Ausbruch, aber das könnten schon sehr, sehr schwierige Szenen werden, wenn im bettelarmen Gazastreifen beispielsweise es zu einem großen Ausbruch kommt bei diesem extrem maroden Gesundheitssystem und im wohlhabenden Israel sich die Menschen dann die Frage stellen müssen, lassen wir die Leute raus? Was machen wir? Also ich bin ganz ehrlich, das ist ein so schwieriges Thema, dass gar nicht so intensiv darüber nachgedacht und gesprochen wird.
Benjamin Hammer war das aus Tel Aviv. Vielen Dank. Seit dem 9. März leben die Italiener schon mit weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und vorher waren schon die Schulen geschlossen worden. Gesundheitsminister Roberto Speranza hat seine Landsleute heute auf weitere schwierige Monate eingestimmt und er könne nicht sagen, wann die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben würden. Ein kleines bisschen verbessert sich die Lage trotzdem. Aus Rom, Lisa Weiß.
Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie müssen weniger Patienten auf den Intensivstationen des Landes behandelt werden als am Tag zuvor. 74 Plätze sind frei geworden, so der italienische Zivilschutz. Mit 681 Corona-Toten innerhalb von 24 Stunden ist die Zahl der Todesfälle weiterhin hoch, aber geringer als noch vor einigen Tagen. Das bedeutet nicht, dass die Gefahr vorbei sei, sondern nur, dass die strikten Ausgangsbeschränkungen Wirkung zeigen, sagte ein Berater des italienischen Gesundheitsministeriums und erinnerte an einen Todesfall, der in Italien gerade für Aufsehen sorgt. Ein mit dem Coronavirus infiziertes Mitglied der Eskorte von Ministerpräsident Giuseppe Conte ist gestorben. Auch die besonders betroffene Region Lombardei lockert die Maßnahmen nicht, sondern verschärft sie sogar noch. Die wenigen Menschen, die noch nach draußen dürfen, müssen jetzt immer einen Mundschutz tragen.
Aus Rom war das Lisa Weiß. Einen kleinen Lichtblick gibt es auch in Spanien, das ja neben Italien in Europa ganz besonders stark von der Epidemie betroffen ist. Einzelheiten aus Madrid von Oliver Neuroth.
674 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in Spanien in den vergangenen 24 Stunden gestorben. Das ist die niedrigste Zahl von 9 Todesopfern der vergangenen 8 Tage. Die spanischen Behörden berichten von insgesamt 12.400 Corona-Toten und mehr als 130.000 Infizierten. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise ruft Spaniens Ministerpräsident Sanchez Europa zur Solidarität auf. Er sieht die EU in einer so wörtlich kritischen Situation und verlangt in einem Gastbeitrag für die FAZ und 9 andere europäische Zeitungen die Vergemeinschaftung von Schulden, sogenannte Corona-Bonds. Ein Streitthema in der EU. Deutschland lehnt eine Vergemeinschaftung von Schulden bisher strikt ab. Am Dienstag beraten die Finanzminister der Europäischen Union in einer Videoschalte über die aktuelle Lage. Um ein Scheitern der EU zu verhindern, müsse ein neuer Marshallplan her, fordert der spanische Regierungschef. Der Marshallplan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine kam. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich in der Welt am Sonntag ebenfalls für einen neuen Marshallplan aus. Das Geld dafür soll nach ihren Worten aus dem EU-Haushalt kommen, für den sie massive neue Investitionen fordert.
Aus Madrid war das Oliver Neuroth. Sogenannte Corona-Bonds und ein neuer Marshallplan für die betroffenen Staaten. Das sind Vorschläge bzw. Forderungen, die unter anderem Italien, Spanien und Frankreich erheben, während Deutschland sie bisher strikt ablehnt. Die Europäische Union ist also mal wieder zerstritten, wie so oft. Und das jetzt. Helga Schmidt kommentiert.
Eigentlich könnte die Corona-Krise eine Sternstunde für europäisches Handeln sein. Denn überall in Europa machen sich die Menschen die gleichen Sorgen. Gibt es meinen Arbeitsplatz noch, wenn der Ausnahmezustand vorbei ist? Was wird dann übrig sein von unserem Wohlstand? Und ganz konkret, werden die Behandlungsplätze ausreichen, wenn das eigene Leben durch eine Infektion plötzlich in Gefahr gerät? Das Coronavirus betrifft alle gleich. Es hält sich nicht an Grenzen. Das klingt Wochen nach dem Ausbruch schon banal. Aber die Regierungen in Europas Hauptstädten tun so, als läge die Rettung immer noch in nationalen Alleingängen. Wo ist Europa, wenn man es braucht? Das fragen sich viele Bürger, vor allem die Italiener. Die am schlimmsten von der Corona-Krise Betroffenen zeigen verbittert auf Deutschland. Während in der Lombardei schon die Leichen in Lastwagen abtransportiert werden mussten, wollte die Bundesregierung nicht mal Atemmasken abgeben. Der Exportstopp dafür ist zwar längst aufgehoben, aber die Enttäuschung über so wenig deutsche Solidarität nicht. Dass die Bundeskanzlerin in ihrer einzigen Corona-Rede ans Volk mit keinem Wort Europa erwähnte, auch das hat man in den Partnerländern nicht verstanden. Und die EU-Kommission? Sie konnte lange Zeit nur hilflos zusehen. Die Brüsseler Behörde hat nun mal keinen Nothilfemechanismus, der für die Viruskatastrophe geeignet wäre. Die Nationalstaaten pochen auf ihren Kompetenzen. Das muss sich ändern, wenn die Krise überstanden ist. Wer jetzt aber mit dem Finger auf die Brüsseler Behörde zeigt, sollte die deutschen Ministerpräsidenten einmal genauer anschauen. Sie haben nicht mal gemeinsame Ausgangsregeln hinbekommen. Deutschland für sich genommen ist ein Flickenteppich. Auch wenn es am Anfang schlecht lief, jetzt beim Wiederaufbau hat Europa eine große Chance. Denn die EU hat genau die Werkzeuge, die nötig sind, um die Folgen der Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Eines dieser Werkzeuge ist der gemeinsame EU-Haushalt. Er muss ohnehin neu verhandelt werden. Warum also nicht gleich ein großzügiges Wiederaufbauprogramm für alle einbauen? Eine Art Marshallplan für die Nach-Corona-Zeit. Das wäre eine gerechte Verteilung der Lasten und würde außerdem dafür sorgen, dass die Mittel nach klaren und gleichen Regeln für alle Regionen verteilt werden können. Vorsorglich schon mal die Antwort auf eine Frage, die dann bestimmt in Deutschland gestellt wird. Ja, das wird die Deutschen viele Milliarden Euro zusätzlich kosten. Wenn die Bundesregierung aber so beharrlich wie bisher das andere Modell für die Finanzierung ablehnt, nämlich Gemeinschaftsschulden, dann muss sie endlich sagen, wie es anders gehen soll. Am Ende hilft es gar nichts, wenn Deutschland halbwegs gut saniert aus der Krise hervorgeht, während wichtige Partner wie Italien, Spanien und Frankreich am wirtschaftlichen Abgrund alleingelassen werden.
Die Europäische Union und ihre Uneinigkeit angesichts der Corona-Pandemie, kommentierte Helga Schmidt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. türkische Folkband Grup Yorum ist prominent regierungskritisch und links. Einige ihrer Mitglieder sind deswegen im Gefängnis und die Band darf seit Jahren in der Türkei nicht öffentlich auftreten. Einer der Inhaftierten war die Sängerin Helen Böllek. Sie war in den Hungerstreik getreten, um gegen die politische Verfolgung der Musikgruppe zu protestieren. Nun ist sie gestorben. Aus Istanbul, Marion Senka.
Wenn ich sterbe, bin ich zum Partisanen geworden. Du sollst mich dann mit deinen Händen in der Erde begraben. Was die türkische Folk-Rock-Band Grup Yorum hier singt, ist ein altbekanntes Lied der kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen. Für die Sängerin Helen Böllek ist das Lied zur Realität geworden. Die 28-Jährige hungerte sich 288 Tage lang zu Tode, als Zeichen des Widerstandes gegen die Unterdrückung, die Grup Yorum seit Gründung der Band vor 35 Jahren in der Türkei erfährt. Helen Böllek ist unsterblich, skandieren hunderte Anhänger der Musikband auf Helens Beerdigung. Es ist ein grauer Apriltag in Istanbul. Die meisten Trauernden tragen Mundschutz, wie von Staatspräsident Erdogan als Corona-Maßnahme am Abend zuvor für das ganze Land angeordnet. Die Masken schützen an diesem Tag aber nicht nur vor dem neuartigen Virus, sondern auch vor dem Tränengas, das die Polizei immer wieder auf die Beerdigungsgäste abfeuert. Auch die Deutsch-Türkin Seher unterstützt Grup Yorum. Ich war an Helens Seite, als sie starb. Wir lassen sie nicht allein. Die Polizei ist hierher gekommen und schießt mit Gas auf die, die Abschied nehmen wollen. Sie glauben, uns Angst machen zu können. Mit jeder weiteren Ladung Gas und auch Wasser in das Reizmittel gemischt ist, reagieren die Anhänger von Grup Yorum noch trotziger als zuvor. Sie reißen Zeige- und Mittelfinger zum Siegeszeichen in die Höhe. Es scheint, als fühlen sich beide Seiten in ihren Rollen ganz wohl. Der Staat will im Kampf gegen die Linken seine Stärke demonstrieren. Die Linken feiern jeden Schuss als Bestätigung dafür, dass ihr Widerstand notwendig ist. Seher ist dafür extra vor 3 Jahren aus Deutschland in die Türkei gezogen. Ich bin hier, weil ich glaube, dass Grup Yorum auf dieser Welt eine sehr wichtige Mission hat, gegen Imperialismus und Faschismus. Ich habe mich Grup Yorum angeschlossen, weil ich weiß, dass die Band die Stimme von Millionen ist. Grup Yorum wurde von Istanbuler Studenten als Gegenbewegung zur Militärregierung der 80er Jahre gegründet. Der türkische Staat wirft den Musikern vor allem vor, die verbotene Partei DHKPC zu unterstützen. Tatsächlich steht Grup Yorum der marxistisch-leninistischen Partei nahe. Doch die Gruppe hat weitaus mehr Anhänger und gehört zu den beliebtesten türkischen Bands. Zwar wurde Helen selbst vor ein paar Monaten freigelassen, doch sie fastete weiter. Bis zum Ende. Schuld daran habe der Staat, sagt die Unterstützerin Nuriye Gülmen. Die AKP-Regierung ist meiner Ansicht nach der Mörder von Helen. Die Forderungen waren menschlich und durchaus realisierbar. Es ist schon absurd genug, dass eine Musikgruppe fordern muss, überhaupt musizieren zu dürfen. Auch demonstrieren ist ihnen verboten. Am Rande der Beerdigung kam es deswegen zu Verhaftungen. Theoretisch hätte der türkische Staat diese auch mit Corona begründen können. Denn die Demonstrierenden hielten nicht den angeordneten Sicherheitsabstand stand von 1 bis 2 Metern ein. Doch die Polizei ging aus altbekannten Gründen gegen sie vor. Das zeigt, auch in Tagen von Corona scheint es dem türkischen Staat wichtiger, die nach seinem Verständnis linken Bazillen zu bekämpfen, als das neuartige Virus. Während Polizei und Demonstrierende Katz und Maus spielten, wurde Helen Böllek beigesetzt. Nur der engste Familienkreis war zugelassen. Mach es gut, mein Kind. Hab eine gute Reise, weinte ihre Mutter am Grab. Sie stand die ganze Zeit treu an der Seite ihres Kindes. Selbst die Bandkollegen hatten ihr das Fasten nicht ausgeredet. Hungerstreik gilt in der Türkei als persönliche Entscheidung, die das Umfeld akzeptiert. Wenn auch nicht gutheißt, wie die Künstlerin Bilge, die zur Unterstützung für Grup Yorum ein Holzdenkmal geschnitzt hat. Das Todesfasten sieht sie aber kritisch. Wenn ein Mensch etwas verändern will, dann muss er dazu leben, nicht sterben, sondern leben. Grundsätzlich ist der Tod nicht der richtige Weg.
Marion Senker berichtet aus Istanbul. In einer Kleinstadt südlich von Lyon in Frankreich hat gestern ein Mann mit einem Messer mindestens 2 Menschen getötet und 5 weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und gegen ihn wird jetzt wegen Terrorverdachts ermittelt. Aus Paris, Sabine Wachs.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes in Zusammenhang mit einer kriminellen, terroristischen Vereinigung. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen 33-jährigen Sudanesen, der sich seit Anfang des Jahres in Frankreich befindet. Bei der Durchsuchung seines Zimmers hätten die Ermittler handgeschriebene Dokumente mit religiösem Inhalt gefunden, berichtet der Nachrichtensender France Info. Zwei weitere Personen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters wurden inzwischen in Polizeigewahrsam genommen. Am Samstagvormittag hatte ein Mann in einer Kleinstadt südlich von Lyon mehrere Menschen mit einem Messer niedergestochen. Zwei Menschen starben, mindestens sechs weitere wurden teils schwer verletzt. Die Polizei war sofort vor Ort. Beamte, die seit Mitte März geltende Ausgangssperre kontrollieren sollten, konnten den Angreifer festnehmen.
Sabine Wachs aus Paris. Die Älteren unter uns sind mit ihnen aufgewachsen, mit Songs wie Waterloo und Dancing Queen oder Mamma Mia und Money, Money, Money. Songs der schwedischen Popgruppe ABBA natürlich, die 1974 den Grand Prix Eurovision gewann. Das ist das, was heute European Song Contest heißt, ESC. Aber es geht jetzt hier nicht um ABBA, sondern es geht um eines ihrer vier Mitglieder, um Agnetha Fältskog. Die feiert heute ihren 70. Geburtstag. Ein Glückwunsch von Carsten Schmiester.
Wir kennen Agnetha erst seit 1974, seit dem Grand Prix-Sieg mit ABBA. Aber die Schweden kennen sie länger. Ihr war so schwer, hieß ihr erster Plattenerfolg in der Heimat. Ich war so verliebt. Da war Agnetha erst 17 und doch schon seit 12 Jahren im Geschäft. Naja, sie macht halt seit ihrem 5. Lebensjahr Musik, als sie vom neuen Klavier des Nachbarn Onkel Sigge total fasziniert war. Und später ihre wunderbare, klare Stimme entdeckte. Erst hat sie das getan, dann 1967 ein gewisser Björn Ulvaeus. Ja genau, der Björn von ABBA. Ihr späterer Mann, dann Ex-Mann, Vater der beiden Kinder Linda und Peter Christian. Annie Fleet und Benny kamen dazu und dann ging es ab in den Pophimmel. Agnetha war dabei nicht nur ein Hinhörer, sondern auch ein Hingucker. Die blonde, schwedische Schönheit, die das aber nie vor sich hergetragen hat. Ebenso wenig wie den ABBA-Ruhm. Ich habe die goldenen Schallplatten nie an die Wand gehängt. Ich bin ja eher schüchtern und wollte mit dem Erfolg nicht prahlen. Sagte sie vor 7 Jahren bei einem ihrer extrem seltenen öffentlichen Auftritte. Hier in einer Talkshow. Dabei wurde sie natürlich auf ABBA angesprochen und auf ihre Rolle in der Band. Ich würde sagen, wir waren alle Chefs. Alle vier waren starke Persönlichkeiten, mit dem Willen, den eigenen Teil beizutragen. Ich hatte zum Beispiel immer viele Ideen zu Chorpassagen und Details, damit die Lieder lebendiger wurden. Das war mein Gimmick. Nach ABBAs Pause 1982, offiziell war es ja nie eine Trennung, wurde es schnell ruhig um Agnetha. Es gab ein paar Soloprojekte, meist mäßig erfolgreich. Ab 1988 dann den Rückzug ins Private. Ich bin keine produktive Songwriterin, sondern schreibe nur ab und zu ein Lied. Ich will die Zeit, die ich habe, mit Kindern und Hunden verbringen. Und ich sitze gern mit meinen Enkeln am Klavier und habe Spaß. Das reicht mir. Auf der großen Bühne stand sie dann wieder 2013, nach einem Vierteljahrhundert, und sang mit Ex-Take That-Mann Gary Barlow bei einer Spendengala der britischen BBC. Ich kann nicht glauben, dass du es bist. Und sie? Du siehst aus wie immer. Auf jeden Fall klang sie wie immer. Die Stimme anscheinend zeitlos schön. Und wer weiß, vielleicht hören wir ja bald wieder etwas von ihr. Vielleicht doch nochmal ABBA? Angeblich gibt es ja 2 neue Songs, die längst aufgenommen, aber noch immer nicht veröffentlicht sind. Laut Björn soll das in diesem Jahr endlich passieren. Die Fans wären aus dem Häuschen, so wie nach Agnethas Auftritt vor 7 Jahren in London, der auch ihr damals hörbar gut getan hat. Ich bin so froh, hier zu sein, hat sie gesagt. Dank euch allen.
I'm so glad to be here tonight. Thank you, everyone.
Aber Sängerin Agnetha Fältskog ist heute 70 Jahre alt geworden und Carsten Schmiester hat ihr gratuliert. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen sonnigen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.